This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und die Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Februar 1945. Die Stadt brennt. Ich versuche mit aller Kraft Luft zu holen. Ein Hustenanfall lässt meinen ganzen Körper beben. Donnern dringt in meine Ohren. Die nächste Angriffswelle kommt. Bomben detonieren. Gläser springen. Schnell in den Keller! Ruft meine Mutter panisch aus. Die Luft ist so dick und schwarz, dass ich sie mit einem Brotmesser schneiden könnte. Ich kann nicht, setze ich an. Die Hand meiner Mutter packt die meine. Das Silber, rufe ich laut aus. Wir müssen es holen. Noch heute Morgen hat Mutter gesagt, dass wir es aus dem Safe holen müssen. Mein Blick fällt aus dem Fenster. Meterhohe Flammen lecken über die Hauswand des Nachbarhauses. So muss die Hölle auf Erden aussehen. Vergiss das verdammte Silber. Los jetzt! Meine Mutter reißt mich hinter sich her. Wo ist Vater? Hat er es schon in den Keller geschafft? Die anderen Bewohner des Hauses schleppen sich die Treppen nach unten. Panik springt wie eine Heuschrecke von einem zum anderen. Einen Moment später durchschlagen Brandbomben das Nachbarhaus. Ich presse mich fest gegen die Wand und entgehe so dem Phosphor und den Scherben. Eva Maria! »Wo bist du?« »Ist das meine Mutter?« »Wo?« Ihre Stimme erstirbt für einen Augenblick. Menschen versuchen draußen zu rennen. »Wo ist der Asphalt hin?« »Er ist geschmolzen, zu einer orangegelben Flüssigkeit geworden. Mein Körper explodiert von der Hitze. Ich versuche, einen klaren Gedanken zu fassen. Aussichtslos. Meine Tränen vertrocknen sofort auf meinen glühenden Wangen. »Raus, wir müssen irgendwie hier raus. Es ist doch nicht weit bis zur Elbe.« Wir müssen es zum Fluss schaffen. Nur so können wir überleben. Eva Maria Mattes wurde am 12. November 1932 in Dresden geboren. Sie ist also jetzt 90 Jahre alt. Eva Maria ging in ihrer Heimatstadt Dresden zur Schule. Der Vater war selbstständig und die Familie hatte ein kleines Wochenendhäuschen, das später noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Ohne Vorwarnung wird die Stadt im Februar 1945 von alliierten Bombern angegriffen. Eva Marias Familie wohnt zu der Zeit in einer Wohnung in einem riesigen Eckhaus direkt an der Elbe. Diese Lage entscheidet am Ende über Leben und Tod. Wie sie diese schreckliche Nacht als Zwölfjährige erlebt hat und wie sie viel später aus der DDR fliehen konnte, erfahrt ihr jetzt im Interview. Zu Beginn darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen beim Podcast Wunder, Wissen, Weltkrieg. Im Teaser hatte ich ja schon angekündigt, dass die Bombennacht von Dresden eine entscheidende Rolle spielen wird. Das ist heute Ihre Geschichte. Ich bin ganz sicher, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon sehr gespannt drauf sind, zu erfahren, was Sie damals erlebt haben. Doch bevor wir ins Detail gehen, würde ich mir wünschen, dass Sie mir eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden.
Ja, ich bin am 12.11.32 in Dresden geboren, eine Hausgeburt, das noch früher hatte. Ja. Und ich war auch im Haus getauft. Mhm. Und das war am Anfang natürlich eine schöne Kindheit, weil man sich austoben konnte in so einer großen Wohnung. Und dadurch, dass wir direkt an der Elbe wohnen, war es natürlich auch eine gute Luft. Und man konnte vor unserem Haus hielten x Straßenbahnlinien, unter anderem die 26, was eine Rundbahn war. Man war dann sozusagen in 30, 40 Minuten wieder an derselben Stelle, fuhr aber über den Neustädter Bahnhof, Hauptbahnhof, über den Zoo und Hygienemuseum wieder zurück und war wieder an der. Das sind wir öfter als Kind, haben wir
eine Rundreise, praktisch.
Rundreise gemacht.
Kann man einmal außenrum.
So richtig kennengelernt habe ich das nicht.
Wie viele Einwohner hatte Dresden ungefähr zu der Zeit? Wissen Sie das noch?
Nee. Ich schätze mal so um die 500.000, aber das kann ich Ihnen, das hat mich als Zwölfjährige ja, noch nicht so klar. Interessiert. Und hinterher war es ja dann entschieden weniger.
Ja, aber auf jeden Fall eine sehr große Stadt,
glaube ich. Das war schon eine sehr große Stadt, ja. Also man kann schon sagen. Und vor allen Dingen eine schöne Stadt.
Hatten Sie Geschwister?
Ich hatte einen Halbbruder, ja. Mhm. Der war 27er-Jahrgang. Und der war am Anfang, hat er mit bei uns gewohnt, bis er dann eine Klasse hätte wiederholen müssen in der Oberschule. Und dann ist er für ein Internat gegangen und war dort bis zum Ende des Krieges.
Mhm.
Ja.
Und Ihre Eltern, was haben die beruflich gemacht damals?
Mein Vater war selbstständiger Kaufmann. Der hatte eine, da habe ich mir hier gerade, das habe ich schon ewig liegen. Mein Vater war 38, als der Krieg begann. Und der hatte drei Angestellte, einen Drucker, einen Zeichner, eine Schreibkraft und bis zu 20 freie Mitarbeiterinnen für seinen Adressenverlag.
Mhm.
Und wir hatten da die Wohnung, die so groß war, waren die zwei vorderen Räume an eine Arztpraxis vermietet. Und die war aber dann nochmal getrennt also eine Holzwand eingezogen, dass wir damit überhaupt gar nichts zu tun hatten. Und so viele Stunden hat ja eine Praxis auch nicht auf, dass man da großartig belästigt gewesen wäre.
Was kann man sich unter Adressenverlag vorstellen?
Ja.
So was wie Telefonbuch? Oder?
Ja, wir hatten von allen Städten und Orten die großen Adressbücher, das waren solche dicken Walzer. Ja?
Ja.
Und wenn dann jemand sagte, ich brauche aus der Region da und da, brauche ich alle Ärzteadressen. Und da musste man diese ganzen Bücher durchwalzen und suchen, was es für Ärzte gab. Ja? Das war ja, heute, gab ja keine Information, in dem man musste sich alles heraussuchen.
Ja.
Und die wollten das entweder, haben dann gesagt, ja, wir wollen die Adressen auf Listen haben oder wollen sie schon auf Kuverts geschrieben haben, auf 6er oder auf 5er oder auf 4er Adressen, Kuvertgrößen. Und so wurden damals dann irgendwie dann die Drucksachen oder die Leute direkt angeschrieben. Das, ja, dadurch, dass wir natürlich auch fantastisch leicht zu erreichen waren, Autos hatten ja nicht so viele Leute, aber ja, mein Vater hatte eins, aber das musste ja dann im Krieg abgemeldet werden.
Mhm. Das habe ich auch gehört, dass viele die Autos eben dann zur Verfügung stellen mussten.
Die mussten abge-, ja, und die wurden dann bei uns, wurden die Räder abmontiert und dann irgendwo hingeschafft, was weiß ich wohin. Und dann war das halt nicht betriebsfähig.
Ja. Okay, und also Taktik sozusagen.
Ja, aber es hat auch nichts, es ist 45 Jahre verbrannt.
Mhm.
Ja.
Können Sie sich noch an die Kindheit erinnern? Weil ein Jahr nach Ihrer Geburt ist ja dann Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.
Ja.
Wie die Kindheit unter den Nazis?
Sozusagen, ich habe dann so in Erinnerung, dass über Politik eigentlich nicht so gesprochen wurde. Weil man schon von Anfang an hat das Gefühl hatte, das ist ein heißes Eisen.
Mhm.
Ja. Und vor allen Dingen dann war ja diese eine Nacht, als die Geschäfte von Juden verbrannt wurden. Und das weiß ich auch, dass dann meine Eltern gleich in die Stadt gefahren sind, weil da ein Herrenausstatter, den mein Vater gut kannte, eben das Geschäft auch mit betroffen war.
Ja. Können Sie sich als Kind daran erinnern, wie diese Nacht ablief? Oder hat man da was mitbekommen oder gehört?
Ja, sehr verständlich. Ja, sehr verständlich. Es war ja, wir waren an demselben Abend noch bei meiner Großmutter gewesen, die in der Nähe des Hauptbahnhofes hatte sie ein, ja, Pension ist zu viel. Es war auch wieder eine große Wohnung und sie hatte da 3, 4, 5 Studentinnen wohnen.
Mhm.
Und die wurden auch bei ihr, konnten auch bei ihr verköstigt werden. Und da waren wir noch am Abend vorher zu Besuch und ich bin ganz normal ins Bett gegangen und dann kam ja meistens dann auch schon so ein Voralarm Und das war auch früher dann so, wenn Voralarm war, konnte man noch von der Schule weg nach Hause gehen.
Okay.
Ja. Und ja, dann, man hatte ja auch schon im Radio, wurden ja irgendwelche Warnungen durchgegeben und da sei ein Anflug auf den und den Stadt gedacht wäre. Aber man denkt dann ja auch, ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Und dann war dann der erste Angriff, wo es schon wahnsinnig zuging und wir alle ja in dem Keller waren.
Sie hatten gerade am Anfang noch wegen der Reichspogromnacht, das war ja dieser Tag, wo die jüdischen Geschäfte,
ja,
die
Kinder, ja, ja.
Ob Sie sich daran noch erinnern?
Ja, ja, das sage ich. Ja,
das mein war, Vater dann, war auch noch dieser Alarm vorab.
Das weiß ich nicht. Aber okay. Das könnte gewesen sein, in einem Stadtteil weiß ich. Aber hauptsächlich war diese Brände in diesen Geschäften und diese Aufmärsche. Ja. Und
hatte Dresden eine Synagoge eigentlich, die auch zerstört wurde?
Keine Ahnung.
Weil in vielen Städten, glaube ich, wurden ja
wahrscheinlich, explizit diese Synagogen. Wahrscheinlich schon. Und diese an den Geschäften wurden ja dann die Schaufenster verschmiert. Mhm. Und wurde dann, stand da drauf, man sollte also keine weiteren Nachrichten von sich geben.
Wahnsinn,
und, ja. Und und dann sind wir wieder in die Wohnung und da kam ja schon mein Onkel und meine Tante von der Neustadt.
Bei dem Fliegerangriff da, meinen Sie jetzt, oder?
Der Hauptgriff, 12. Februar 45. Und die haben dann schon im... Man hat dann natürlich nie gedacht, dass es ein zweiter kommt. Mhm. Man fing dann schon an, es waren ja schon einige Fensterscheiben zerbrochen.
Also beim ersten ist Ihr Haus noch verschont geblieben, sozusagen, sondern das von dem anderen Stadtteil, wo Ihre Verwandten gewohnt haben.
Ja, ja, das war dann hauptsächlich in der Dresdner Neustadt, aber wir hatten ja die Elbe dazwischen und das ist ja dann, also Neustadt, Altstadt, ist ja ein Klaps dazwischen. Und mein Onkel ist sehr handwerklich gut drauf gewesen. Und die fingen dann an, schon mit irgendwelchen Pappen die Fenster zu nageln. Und dadurch haben sie dann entfernt wieder eine neue Sirene gehört. Mhm. Und haben dann gesagt, da kommt noch was. Und dann kamen auch schon die richtigen Sirenen wieder. Und wir sind dann wieder unten in den Keller runter. Da waren sogar, also... einzelne, also waren richtig so Bänke, Holzbänke aufgestellt und auch so Holzbetten, zweistöckig. Mhm. Und es gab auch Toiletten unten.
Ah ja.
Ja, also es war schon dafür, ja.
Gab es auch was für Nahrung oder Wasser, medizinische Versorgung und so in den Luftschutzbunkern? Gar nichts?
Nichts. Das, was du eventuell mitgeschleppt hast. Also bei der Angst vergeht einem weder Hunger noch Durst. Ja. Ja. Und und dann fing das an, ich kann mich erinnern, dass wir dann die Einschläge gehört haben und dass auch das Licht dann ausging und wir uns auf den Boden gelegt haben und auf dem Boden dann gemerkt haben, wie es vibriert hat. Mhm. Ja. Und als es dann etwas abgeebnet hat mit der Bomberei, da haben wir gesagt, wir müssen raus. Und dann wollte natürlich alles losstürmen. Ja? Und dieses Haus hatte eben noch dann, hier war der vordere Eingang. Und es gab zu der Elsasser Straße, zu der kleineren Straße, gab es auch einen Notausgang, weil da hinten war dann Wäscherei und Mangel und solche Sachen. Und
das ist ein totales imposante Gebäude. Riesengroß und
riesig.
Wie viele Menschen haben da ungefähr gewohnt da drin?
Das ging bis zum vierten, fünften Stock. Und dadurch, dass eben so große Wohnungen waren, manche Stockwerke waren dann also zwei Wohnungen beziehungsweise drei Wohnungen. Bei unserem Stockwerk waren drei, aber das war dann nur eine kleinere Wohnung. Und ich hatte auch einen Freund Schulfreund, der auch bei uns auf der Etage wohnte. Und da sind wir dann da hoch, diese schmale Treppe. Und da wurde die Tür aufgemacht und da kam dann der Phosphorregen runter.
Wahnsinn.
Ja. Und dann hieß es natürlich stopp, 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 alles wieder kehrt. Aber das waren ja Massen. Mhm. Und bis die da unten das gehört hatten, dass wir alle wieder retour kommen, sind wir dann da und mussten dann durch den Hauptausgang raus. Mhm.
Können Sie diesen Phosphorregen beschreiben?
Das wie Feuer, wie ein Vorhang. Mhm. Es wurde geschwiegen, es wurde kein Phosphor eingesetzt. Ich habe es gesehen. Mhm. Das ist wie ein Vorhang aus Feuer.
Unglaublich.
Ja. Und dann hieß es also unbedingt da vorne raus. Und dann waren so, man musste ja überall in den Trielen und Treppenhäusern, hatte man ja Wassereimer stehen und Feuerpatschen. Ja. Eine Feuerpatsche war ein Hadern und der war an den Stiel genagelt. Ja.
Okay.
Das Feuer hätte sich totgelacht, ja.
Wahrscheinlich, ja. Bei kleinen Bränden wäre es vielleicht sinnvoll, ja, aber bei so einem riesigen ist man ja machtlos.
Nichts zu machen. Und dann, Gott sei Dank, sollte man ja immer Tücher bei sich haben, die man dann irgendwo feucht gemacht hat, die das man so vorhalten konnte, weil das war ja eine wahnsinnige Hitze und ein wahnsinniger Sturm, ja. Und dann sind wir vor diesem Haus, ist dann eben ein großer Platz und über den Platz rüber, dann zu der Elbbrücke runter und links und rechts auf der Elbbrücke lagen verkohlte Menschen und Tiere, Hunde und so. Und dann sind wir runter nur an der Elbe lang raus aus Dresden und sind dann Richtung Blasewitz, wo jetzt so, sagen wir mal, die blaue Wunder ist. Mhm. Ja.
Wie weit ist diese Elbbrücke ungefähr vom Stadtrand entfernt, dass man sich vorstellt?
Vom Stadtrand.
Oder wie lange haben Sie dann gebraucht, wenn Sie zu Fuß?
In 5 Minuten ist man da unten.
Ach, in 5 Minuten.
Ja, ja. Mhm. Das ist also gar nichts.
Okay.
Ja. Und dann sind wir also da durch und sind dann, also da kam ja dann schon von der anderen Seite, von der richtigen Stadtmitte, da war ja schon ein ganzer Strom, der da lang lief. Mhm. Und wir sind dann, also mein Onkel hat gesagt, ja dann diese Richtung, da wohnt meine Mutter und die sind sicher noch nicht betroffen, weil das Meer außerhalb ist. Also das ist eben da beim Blauen Wunder, kurz vorm Blauen Wunder, was ja dann, da sind nur ganz vereinzelte Häuser getroffen. Da waren keine solche großen Häuser, das waren dann mehr, ja, dreistöckige vielleicht.
Die haben wahrscheinlich gezielt auf die Innenstadt oder auf die großen Gebäude.
Ja, obwohl sie auch, ich meine, sie haben ja auch im großen Garten, die waren sie ja auch, und die Tiere im Zoo.
Ah, okay.
Ja, und die haben ja auch dann schon richtig einzelne Villen auch getroffen. Also wahrscheinlich je nachdem, wie tief sie runter konnten, haben sie dann sozusagen sich einen Spaß drauf gemacht, die Leute zu jagen.
Mhm.
Ja. Und dann sind wir dann dahin und die war dann, die Mutter lebte noch mit einer Schwester und da konnten wir uns dann aufhalten über Nacht und dann haben wir gesagt, ja, also wir können da ja auch nicht bleiben und sind dann, und an dieser Elbe lang, habe ich ja gesagt, dann im Morgengrauen kamen dann die Tiefflieger und haben auf uns geschossen.
Auf die Menschen, die, geflüchtet Menschen, sind. Ja. Wahnsinn.
Und wir sind dann von dort über die Brücke, dann auf der anderen Seite hoch, dann durch die Dresdner Heide, sind dann zu unserem Grundstück nach Liegau gelaufen.
Mhm.
Und dort kam dann auch noch der von dem Onkel, die Schwester mit Mann, der irgendwie so ein bisschen Halotri war, der sich tricksen konnte, der war nicht im Krieg. Und mein Vater musste wieder in die Werkreisauskunftsstelle am Hauptbahnhof in Dresden, wo er eingezogen war. Und mein Onkel war am Fliegerhorst in Klotzsche. Und die mussten ja wieder trotz Krieg sich melden. Und die waren dann froh, dass der andere Mann mit da war, damit wir zwei Frauen und Kind nicht alleine waren. Ja.
Können Sie Ihre Gefühle beschreiben, als Sie...
Ich habe nur geweint.
Ja, das glaube ich.
Ja. Weil ich habe nichts zum Anziehen gehabt. Ich habe was ich hatte und kein Spielzeug, kein gar nichts.
Ja, und ich denke mir, der Moment, wenn man in dem Luftschutzbunker ist und die Einschläge hört, das ist ja wirklich erschreckend. Dann kommt man raus, alles brennt.
Alles brennt, ja.
Vor allem...
Dieser Blick dann zurück und... Das war schon...
Die ganze Stadt wahrscheinlich...
Also in der Innenstadt war es ja furchtbar. Ich meine, Sie wissen, am Altmarkt, was von uns zu Fuß 10 Minuten ist, haben Sie ja dann die ganzen Leichen verbrannt.
Mhm.
Ja.
Ich habe mal einen Film darüber gesehen. Ich meine, ja, das war ein Spielfilm, also fiktiv sozusagen.
Da wir haben halt das gesehen, haben gesagt, ja, das ist halt ein Spielfilm.
Ja.
Das kann man nicht nachvollziehen. Mhm. Das kann man nicht nachbildlich nachprüfen. Also das geht nicht.
Ja, aber da als Zuschauer hatte man schon den Eindruck, eben wie die Rauchschwaden, dass es eben auch so schwer war zu atmen und oft in den Luftschutzkellern der Sauerstoff verloren ging, dass da viele Menschen auch erstickt sind in so, so Kellern.
Ja, da kam auch also aus Lazaretten kamen dann also verwundete Soldaten damit runter. Und die sind, glaube ich, ein paar sind alle rausgekommen, trotz dieser Größe. Und die vielen Menschen, die da drin waren. Das lag eben daran, dass es eben so ein freies Gebäude war.
Ja.
Ja, die in den Häuserzeilen waren. Also wir mussten dann noch im Krieg, mussten wir dann noch ein Zimmer vermieten, weil die auch schon irgendwo ausgebombt war. Und die hat keine 5 Minuten von uns, wohnten ihre Eltern und Verwandten. Da sind alle 7 in der Nacht umgekommen.
Ja.
Also einfach entweder verschüttet oder eben nicht rausgekommen. Weil wenn man rauskommt und ist in der Häuserzeile, wo es links und rechts brennt, wo willst du denn hin?
Ja. Ja, und der Sauerstoff, man wird ja vorher sogar ohnmächtig, wenn man das dann einatmet.
Ja.
Kann man, also chancenlos, dass man da rauskommt.
Ja, die Schleimhäute verbrannt sind oder weil durch die Hitze, durch die wahnsinnige Hitze. Ne? Mhm. Und dieser Luftsog, der da ist, das ist so Wahnsinn.
Das
war nur
so
günstig, dass wir da an der Elbe wohnten, dass wir da raus konnten.
Genau, das wollte ich Sie fragen, ob Sie ein persönliches Wunder erlebt haben in der damaligen Zeit, wo Sie sagen, das war ein Wunder, dass Sie da rausgekommen sind. Oder ein Wunder, dass Sie überlebt haben?
Das liegt einzig und allein, wo wir waren.
Mhm.
Ja. Das sind, wir haben ja auch, meine Eltern hatten ja auch Freunde, die mehr in der Stadt waren. Aber da war immer irgendwie ein Glückszufall, dass es gerade mal in der Straße nicht erwischt hat.
Mhm.
Ja. Es sind ja auch einzelne Häuser mittendrin mal stehen geblieben.
Ja.
Das ist ein Wunder, also, dass es sowas dann gibt, dass es nicht weitergegangen ist.
Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Haben Sie die Flugzeuge auch, wie tief sind die geflogen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich kenne nur diese Tiefflieger, die da runtergekommen sind. Aber ansonsten, du hast keinen Blick in den Himmel werfen wollen.
Ja,
ja.
Das
Weil
klar.
Ich meine, in dem Moment, wo wir raus konnten, war ja auch die Bomberei in dem Sinne vorbei.
Mhm.
Die kam ja dann erst wieder am nächsten Tag, so um 12.
Wie lange kann man sich diese Bombennacht vorstellen? Wie viele Stunden ging das ungefähr? Wie Sie da aushalten mussten im Keller?
Ich meine, wir waren da unten, das war schon weit über Mitternacht. Das war nicht länger als eine Stunde.
Mhm.
Das hat gereicht.
Also in so einer kurzen Zeit haben die so viel Schaden angerichtet.
Die waren halt so stark, ne?
Ja.
Das sind so viele, ich weiß ja nicht, ob das eine Angabe ist, wie viele Maschinen das waren.
Ich glaube, es gibt eine Angabe, ich weiß jetzt zwar jetzt nicht auswendig, wie viele da geflogen sind, aber es waren auf jeden Fall sehr viele. Ja, eben die erste Welle und die zweite Welle.
Ja.
Und wahrscheinlich für die Dresdner Bürger und Bürgerinnen absolut überraschend, dass Dresden
wir haben,
Ziel war.
Ich will Ihnen was sagen, wir haben... Mit Bombenangriff haben meine Eltern überhaupt nicht mehr gerechnet.
Ja.
Die hatten nur im Griff, die Russen kommen.
Mhm.
Und durchschnittlicherweise hatte an dem, ich meine, im Endeffekt spielt es auch gar keine Rolle mehr, hat meine Mutter gesagt, du hol den Schmuck und das Silber aus dem Safe. Das war an dem Tag. An demselben Tag vormittags.
Wahnsinn. Ja. Da hat sie wahrscheinlich schon irgendwie ein Gefühl oder ein Gespür gehabt.
Ja, ob es da verbrannt ist oder da verbrannt, weil mein Vater hat gesagt, es tut mir leid, ich kann das Silber nicht tragen, das ist zu schwer für mich.
Ja.
Ja. Und haben dann, das war irgendwie so eine Karton oder Kiste oder Tasche, und hat es dort unten unter so ein Feldbett gestellt. Und als sie dann nach einer Woche, 14 Tage mal dort wieder hin konnten, war nichts mehr da.
Das glaube ich, weil so Plünderer, die warten ja auch oft drauf, dass dann irgendwas ist, dass
weil
man die Häuser
sein Uhl
durchgraben kann, dass man irgendwas von Wert findet.
Das war dann alles weg.
Unglaublich. Ja, weiß man letztendlich als Dresdner Bürger, warum Dresden ausgewählt wurde als Stadt, dass die Bomben
wahrscheinlich, weil man die eins die schönen Sachen zerstören wollte, mhm, und das ist ja auch gelungen. Und ich weiß nicht, haben die Amerikaner oder waren die Engländer, wer hat mehr gesagt? Vielleicht wollten sie doch den, wollten die Engländer und die Amerikaner den Durchzug für die Russen erschweren. Mhm. Ja? Ich meine, sie sind ja dann doch nach Berlin gekommen.
Ja.
Aber irgendein Grund, warum sie das jetzt unbedingt noch gemacht haben, das weiß ich nicht. Ihre nächste Frage?
Ich sage, bei Bombenangriffen, da muss man ja immer damit rechnen, dass viele unschuldige Menschen, Zivilisten ums Leben kommen. Und das
ist ja jetzt dasselbe jetzt wie in der Ukraine.
Ja.
Ja, ich meine, wenn sie jetzt noch dazu auf Schulen schießen oder so. Also,
ja. Hat man ungefähr einen Überblick gehabt, wie viele Menschen in der Nacht ums Leben gekommen sind?
Diese Zahlen gehen von bis, ja.
Okay.
Der eine sagt, das waren 100.000, mhm, und der andere sagt, ja, das waren vielleicht 30.000, 40.000. Mhm. Also das sind...
man weiß ja letztendlich nicht, wenn jemand zu Besuch war.
Dadurch, dass viele Leute ja schon aus Ostpreußen und so weiter geflüchtet sind,
ja,
waren natürlich wahrscheinlich mehr Leute da, mhm, als es normalerweise gewesen wäre.
Ja.
Zum anderen waren ja natürlich viele Männer eingezogen, mhm, die waren gar nicht da.
Also, ja. Wie lange hat es gedauert ungefähr, bis das Feuer wieder gelöscht und kontrolliert war in der Stadt?
Ich glaube, das hat mindestens noch 8 bis 10 Tage gebrannt.
Mhm. Unglaublich.
Weil ich meine, war ja genug Futter da fürs Feuer.
Ja.
Ja.
Bis das gelöscht war.
Wie ging's denn? Gelöscht in dem Sinne, das ist nach und nach ausgegangen. Mhm. Weil da war keiner da, der gelöscht hat.
Ja.
Ja.
Wie ging es dann für Sie weiter, als Sie in dem anderen Haus waren?
Also in dem Häuschen habe ich auch irgendwelche Bilder davon. Das war also wirklich, es war ein Wochenendhaus, ja. Mhm. Und das war nur eine Toilette, aber ohne Wasser. Das war auch ohne Wasser dort. Mhm. Das Wasser musste geholt werden in Eimern.
Ja.
Ein Berg hoch und da war eine Pumpe und da musste ich diesen machen.
Mhm.
Und es war ja bitteschön Februar.
Ja.
Es war nicht warm.
Ja. Ja.
Und was hatte man denn anzuziehen? Nicht keine Steppenmittel wie heute, sondern das war ja alles...
Ja, vor allem hatte er ja nicht mehr die Chance, dass man Gepäck mitnehmen konnte, da musste ja fliehen.
Das musstest ja alles tragen.
Ja.
Wir hatten ja kein Fahrzeug oder irgendwelche was zum Transportieren. Ne?
Mhm.
Und das war also nur diese Toilette, dann ging eine Schiebetüre und da war ein Wohnraum mit einem... so einen stinknormalen Ofen, den man heute hat, so einen kleinen Allesbrenner. Und eine kleine Küche und ein kleines Schlafzimmer. Das Schlafzimmer war links und rechts ein eingebauter Schrank und dann links und rechts zwei Betten übereinander. Das war vielleicht 8 Quadratmeter. Also insgesamt vielleicht 30 Quadratmeter, das ganze Häuschen. Ja. Und dann gab es eine Stelle in einem Restaurant, auf dem Weg dahin, also da war dann so wie eine Art Feldküche aufgebaut, wo man sich was zu essen, weil ich meine, dort hatten wir nichts zu essen, weil da gab es ja keinen Kühlschrank oder weiß der Käufer was.
Ja.
Und dass man sich da melden konnte und da irgendwas zu essen bekommen hat.
Unglaublich.
Ja.
Und Ihr Vater musste sich dann von dort wieder
zurückmelden? Der musste dann dort wieder an die zur Wehrkreisauskunftsstelle, das waren eben direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Alle Soldaten, die da ankamen, mussten sich dort melden und mussten fragen, wo sie wieder wo die Einheiten sich jetzt befinden und wo sie jetzt wieder hin müssen.
Was hat Ihr Vater für eine Rolle gespielt im Krieg? War der auch Soldat oder war der schon vom Jahrgang zu alt dafür, dass er...
Mein Vater? Nee, mein Vater war 38.
Wie meinen Sie, 38?
Jahre.
Okay, ach, der war auch noch so jung.
Ja,
und der war
ein Jahrgang 1.
Mhm. Und der war dann auch ganz gewöhnlich im Krieg als Soldat?
Ja, mein Vater war eingezogen im Krieg, das habe ich mir aufgeschrieben. Und war in Tschentschtocher, oder wie das heißt. Und durch einen Sturz und seine Rückenbeschwerden wurde er bald nach Dresden versetzt.
Mhm.
Ja, und kam dort, also er war eingezogen, ja. Das war ja alle.
Ja. Ihr Onkel auch, oder?
Ja, der war im Fliegerhof. der Vorgesetzte von Fliegerhorst, der war, weil der Auto fahren konnte und so weiter. Mhm. Und das brauchte ja einer, der einen höheren Posten hatte, dann hatte der halt ihn als Fahrer.
Ja. Wie lange ging es dann weiter in diesem kleinen Häuschen, bis dann
und da, bis weiter dann ging? Eben, bis dann mein Onkel da von dem Fliegerhorst kam in der Nacht und sagte, ihr müsst hier weg, die Russen kommen, die sind schon dort und dort. Ich glaube, in Bischofswerda oder irgend sowas sind die schon und das ist nicht weit.
Also auf deutschem Boden waren die
ja, schon? Ja, ihr müsst hier weg und hat uns dann eben auf der anderen Seite zu einem Bauern gebracht. Und da hatte meine Tante, meine Mutter und ich ein Zimmerchen ohne Wasser. Übers Bett liefen die Mäuse. Und dort waren wir dann vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen höchstens. Mhm. Glaube ich noch nicht mal so lang. Und bis dann, dann ging es eben schon langsam da in dieser Gegend zurück, bis es dann kam, da die Russen kommen. Und da mussten wir dann uns in der Nacht verstecken. Da mussten wir in der Scheune eine Stiegleiter hochgehen und ziemlich weit hinten uns hinlegen. Und die Leiter wurde weggenommen, wenn das gebrannt hätte.
Das wäre ins Auge gegangen.
Und ich hatte, da war also die Bäuerin, meine Tante, meine Mutter, ich, ob da noch jemand war, weiß ich nicht. Und ich hatte Heuschnupfen.
Ach.
Und das im Heu.
Mhm.
Es war furchtbar. Und dann haben sie gesagt, wenn ich dann niesen muss, dann wissen die ja, die Russen, dass da oben noch mehr sind. Und dann haben sie gesagt, nee, die Gefahr können sie nicht mehr auf sich nehmen. Und dann kam das war dann schon die letzten Kriegstage.
Von welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr?
Ich spreche von Anfang Mai.
Anfang Mai, okay.
Ja, Anfang Mai, wo es dann zu Ende ging. In der Zwischenzeit waren wir die ganze Zeit in dem Häuschen. Und ich glaube, 8. Mai war es zu Ende, ne?
Mhm.
Ja, das musste, also Ende April sowas, ne? Ja. Musste das gewesen sein. Und dann Anfang Mai kam dann plötzlich mein Vater angelaufen. Und mein Onkel. Die hatten sich dann abgesetzt. Und die blieben dann unten in der Küche. Ihre Wehrmachtsanzüge ausgezogen, kriegten altes Zeug vom Bauern. Und die Ausweise und so weiter wurden oben im Schweinestall oben versteckt.
Mhm.
Naja, die wussten natürlich genau, was das für Männer sind, ja. Und eines Abends kamen eben dann die Russen anmarschiert und haben dann unten erstmal die Uhren von den Männern und die Ringe und das alles weggenommen und haben dann gefragt, wo Frau?
Mhm.
Ja, und wir waren dann also oben im Schlafzimmer, beziehungsweise das waren mehrere Räume und in dem einen Elternschlafzimmer war der Junge von den Bauern, also 10, 11 oder was, und ich war 12, haben sie gesagt, also ihr Kinder in die Betten und die Frauen waren im Nebenraum. Und dann haben die unten, die Russen natürlich gesagt, wo Frau? Und ja, dann sind die da hochgekommen und ich habe nur immer gehört, was meine Tante geschrien hat, schieß doch.
Mhm.
Ja. Und dann sind die Russen zu uns ins Zimmer gekommen. Und
wie viele waren das ungefähr, die da reingekommen sind?
4, 5.
Mhm.
Ja. Und die haben uns dann mit der Taschenlampe in die Gesichter geleuchtet und hinter die Ohren geleuchtet, weil man kann ein bisschen sehen, wie hinter den Ohren die Falten sind, ob du Kind bist oder ob du schon älter bist.
Okay.
Ja. Und ich war als Kind wirklich sehr kindlich mit 12 Jahren. Ja. Ja. Also nach heutigen... Das ist 9 oder 10, ja.
Ja.
Dass die dann wirklich von uns, also ich habe mich schlafend gestellt, habe natürlich alles mitgekriegt. Ja. Und die haben dann uns gelassen.
Mhm.
Und da meine Tante dann so geschrien hat, sind die wirklich gegangen.
Mhm.
Und dann haben meine Eltern und mein Onkel gesagt, nee, noch so eine Nacht nicht, hier müssen wir weg.
Ja.
Ja. Und dann haben wir wieder die ganzen Sachen, was wir noch haben, zusammengepackt und wieder weg. Und das ist nur auf der anderen Seite von Dresden, also in der Altstadt ist das, ja. Und was wir da an Kilometern als Kind zusammengelaufen sind, ja, dann hat der Oma, der Onkel gesagt, ja, von dem Obersten da, vom Fliegerhorst, er weiß, wo die wohnen, aber die sind nicht da. Und da sind wir dann, das war nicht zu weit, sind wir dann in dieses Haus dann gegangen, aber mein Onkel hat gesagt, in dem Haus wird nichts angefasst. Ja, es wird nichts mitgenommen. Und die hatten dann ein Holzhäuschen, für Sachen abzustellen und so weiter. Aber das hatten die rausgeräumt und da standen auch schon zwei Feldbetten drin. Ja, und auf diesen Betten haben wir dann zu fünft, also ich mit mir, verbracht. Waren da vielleicht 2-3 Nächte und immer irgendwas organisiert. Ich meine, immer organisieren war mein Onkel super.
Und, ja, Gott sei Dank, was sonst?
Ja. Und hat gesagt, also es hilft nichts, wir müssen wieder weg. Und sind dann von dort wieder nach Liga gelaufen. Ja, und das war also dann wieder ein ordentliches Stück. Ja.
Wie viele Stunden sind Sie da gelaufen?
Boah, das sind bestimmt 20 Kilometer.
Oh, Wahnsinn.
Ja, wenn das reicht. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie man das überhaupt körperlich geschafft hat. Aber ich glaube, die Angst treibt sie.
Ja.
Ja. Aber sie wissen, dort ist noch was einigermaßen Sicheres. Ja.
Ja.
Und lustigerweise, dieses Häuschen, wir hatten rote Klappläden vor den Fenstern und blaue Herzen. Und wo auch die Russen waren oder nicht, die haben dieses Haus in Ruhe gelassen. Vielleicht rot haben sie gedacht, ach, das sind irgendwie Leute, die uns nichts Böses wollen. Jedenfalls sind wir dann dorthin. Und dann fing so nach und nach, ich meine, man hatte ja kaum was zu essen, es wurde wahnsinnig getauscht. Es gab auch der nächste Ort, jetzt gibt es das Radeberg, wo es das berühmte Bier her ist, Radeberger Pilsner. Und das sind auch wieder so 3-4 Kilometer zum Hinlaufen, weil Busverkehre gab es ja keine. Und da war eine Tauschzentrale und dann hat man eben das, brauche ich nicht, hingegeben. Oder hier ist ein paar Schuhe Größe 38, brauche aber 40 oder irgend sowas. Oder irgendwie Töpfe oder Pfannen. Die Leute hatten ja alle nichts.
Ja.
Ne? Und dann durch Verbindung lernt man auch dann immer irgendwie Leute kennen. Und dann waren dann so ein Bauern, die hatten Ziegen und dadurch hatten die Ziegenmilch und Ziegenkäse. Und irgendwie kamen die auch an Butterstücke ran. Und dann hat meine Mutter denen Ohrringe, die sie hatte, das Zeug hatten die meine Eltern alles vergraben gehabt im Garten. Da konnte man so und so viele Wochen lang meine Mutter immer wieder ein Stück Butter abholen oder den Ziegenkäse und Ziegenmilch. Und wir hatten dann natürlich im Garten ein bisschen was angepflanzt und hatten dann auch 3 Hühner. Und 2 Kaninchen. Und dann wurden immer die... Und dann kam auch mein Bruder aus dem Bischofswerda, aus diesem Landschulheim, mit zu uns. Und den hatte mein Vater irgendwo Richtung Bahnhof, wo er mal hingelaufen ist, getroffen.
Zufällig.
Zufällig.
Das ist ja das nächste Wunder.
Es gab ja keine Verbindung. Der ist zu der Ruine gelaufen. Und hat er gesehen, da ist nichts und ist dann Richtung Bahnhof, weil er wahrscheinlich wieder irgendwie zurückfahren wollte und trifft dort meinen Vater. Und dann ist er also mit zu uns und dann, ja, also gut, ich war aus einem Rührei, wurde 3 Portionen oder 4 Portionen gemacht.
Das ist unvorstellbar.
Ja, und dann hatten wir eben ein bisschen Bohnen und solche Sachen, die eben schneller wachsen dann. Es war ja dann Ende Mai oder so, dass man da irgendwas anpflanzen konnte.
Die Russen haben ihren Vater und ihren Onkel in Ruhe gelassen.
Die
sind nicht in Kriegsgefangenschaft.
Nein.
Kann man sich das erklären, weshalb das so gekommen ist?
Das war zu Ende. Der Krieg war aus. Die Russen waren dann zwar in diesem Liga auch, haben dann Frauen eingesammelt. Die mussten dann, die hatten da unten dann ein Feldlager und die mussten dann Kartoffeln schälen und Gemüse putzen und solche Sachen machen. Und ich hatte meinen Heuschnupfen und habe da umeinander genießt, wie sonst was. Und da haben die mir sogar eine Tüte mit Zucker, mit Würfelzucker geschenkt. Mhm. Also sowas
vergisst man nicht.
Sowas vergisst man nicht, ja.
Und Zucker konnte man ja kaum noch erwerben wahrscheinlich.
Gar nichts. Ne? Ja. Es gab zwar dort, es gab da zwar Lebensmittelladen und so weiter, aber ich meine, natürlich ist, es gab ja schon vor dem Krieg Lebensmittelmarken.
Ja.
Ja. Ich kann mich auch erinnern, in dem einen Geschäft durfte ich mal Lebensmittelmarken einkleben. Mhm. Und saß hinter der Ladentheke. Das war ein
großer Moment.
Das war. Ja, und dort haben wir dann gelebt. Ich meine, im Krieg, okay, im Krieg wurde die Wohnung bezahlt. Mein Vater kriegt einen Sold. Mhm. Davon musste man leben. Und da mein Vater immer schon magenkrank war, konnte er vieles nicht essen. Und dann brachte er im Henkelmann sein Essen mit zu uns in die Wohnung oder Kommissbrot. Mhm. Und wir waren froh, dass wir sowas noch zusätzlich hatten. Und mein Vater konnte es nicht essen. Ja, und dort haben wir dann gelebt bis 46 Herbst in dem Höschen. Aber jetzt musste ja mein Vater was arbeiten.
Ich glaube auch der Winter, also aus dem, was ich weiß, 45, 46 war ja so ein eiskalter Winter damals. Ja. Wo man ja kein Heizmaterial hatte, keine warmen Sachen.
Ja, 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 ja.
Können Sie sich da noch erinnern, wie Sie da den Winter durchgestanden haben?
Es war eisig kalt und man hat auch Sachen dann verbrannt, auch im Garten irgendwelche Sachen abgeholzt, die man nicht kriegen, die man da noch schnell verheizen konnte.
Ja.
Aber natürlich, wissen Sie, auch, muss man sagen, in der Not damals, ich meine, die in dem Ort selber, die haben ja nicht gemerkt vom Krieg.
Mhm.
Ja. Und die Hilfe untereinander war dann schon vorhanden. Ja.
Ja.
Wenn der eine sagte, du, das und das und ja, ich kann dir das geben oder so, es wurde eben viel getauscht.
Mhm.
Oder eben auch gesagt, ja, da gibt's was.
Und ja.
Dann, ne? Ich weiß noch, also, und dann mussten ja meine Eltern was verdienen. Und dann haben wir in diesem kleinen Häuschen noch sozusagen eine Art Geschäftchen aufgemacht.
Mhm.
Da hatten wir, kannten natürlich, meine Eltern waren ja nun schon länger in diesem Ort immer in Urlauben gewesen oder mal so zwischendrin. Da war einer, der war handwerklich, der konnte so Zinn verarbeiten,
mhm.
Ja, und dann machte der aus den Silberstücken vom Krieg, von den Münzen, die presste er und machte daraus Anhänger.
Mhm.
Und dann haben beschickte Künstler Hände sozusagen, da drin Monogramme oder ich habe noch sogar noch so ein Teil, Rosenmotive oder sowas hineingeätzt oder gemeißelt oder was weiß ich. Oder aus so einem 5-Mark-Stück wurde ein Siegelring gemacht und da kam dann das Monogramm rein. Und dann haben mir Leute sowas gebracht und mein Vater hat das dort arbeiten lassen. Oder aber auch in der Nähe von uns war der Sohn aus dem Krieg zurückgekommen und der konnte schnitzen und der machte Leuchter. Oder aber ein anderer, was machte der? Ach nein, und dann welche Sprüche.
Mhm.
Sprüche, die dann gerahmt wurden. Da haben die Leute gesagt, ja, auch für eine Konfirmation oder einen Geburtstag. So. Ja, und solche kleinen Sachen. Und das haben die dann da gemacht. Mehr oder minder. Und das hat dann mein Vater dann Geschenkartikel im Haus. Und dann hat er Sachen im Rucksack nach Dresden. Ist er dann gelaufen und von Langebrück ist er dann mit dem Zug nach Dresden gefahren und ist dann in so große Firmen gegangen und hat gesagt, das und das kann ich organisieren oder bringen.
Mhm.
Und dann haben die da Bestellung gemacht und dann hat er das in Liga machen lassen und dann hat er das nach 2 Wochen da wieder hingetragen. Und ja, und mehr oder minder. Und dann haben wir gesagt, ja, also ich bin dann dort dann schon in die Dorfschule gegangen.
Ja.
Vorher war ich in der Oberschule, bin dort in die Dorfschule gegangen. Und da waren wir 2 Klassen in einem Klassenzimmer. Ich weiß, das war scheißkalt. Aber das war natürlich, die Schule war natürlich für mich uninteressant. Ja? Wenn ich einen ganz anderen Stoff hatte. Aber nach dem Krieg hatten wir dann dort einen Lehrer, einen ehemaligen von der Luftwaffe, muss der gewesen sein. Die hatten so Hosen mit so ganz breitem Schlag. Mhm. Ja, also ein junger Mann, den natürlich dann viele in der Klasse dann angehimmelt haben. Ne? Und ich war Klassensprecherin. Und ja, das war dann schon 46. Mein Gott, das war dann schon fast wie ein normales Leben. Mhm. Ja. Der Hauptsache, hast überlebt. Und
ja.
Vor allen Dingen war ja dann noch, das war dann aber, ich glaube, auch 45 war es so heiß oder 46 war es so heiß. Da ist das Getreide ist ausgeblüht. Und das hieß, du konntest mit einer Mehlschwitze, früher hat man ja im Gemüse immer mit Mehlschwitze, damit das schön satt machte, das dickte nicht mehr.
Okay.
Das war also, habe ich nie wieder erlebt, aber das war 45 oder 46, war das also ein unmögliches Mehl. Und ja, und dann wurde ab und an mal ein Kaninchen geschlachtet oder irgendwie wurde immer wieder was getauscht. Man war ja auch, das Brot und so weiter, was eben dann uns zur Verfügung stand, das wurde dann abgewogen, dass jeder eben da die 50 Gramm von dem kriegte und 50 Gramm nicht, dass einer sagte, ja, ich hatte so einen Hunger, ich habe das gegessen und damit es keinen Krach in der Familie gab. Ja. Und mein Bruder, der war ja dann schon sozusagen aus der Schule, der war ja dann 18, 19, dann hieß es ja, also irgendwas muss er ja machen. Und der hat sich sehr für Deutsch interessiert etc. und ging dann nach Leipzig, weil es dort eine Buchhändlerschule gab. Und er blieb dann also auch in Leipzig, hat dann auch in Leipzig geheiratet, bis er dann die Möglichkeit hatte, ja, 89 dann.
Mhm. Aber ihr Bruder wurde damals nicht mehr eingezogen?
Nein, wäre noch möglich gewesen, aber haben sie nicht gemacht.
Gott sei Dank.
Ja, der ging ja also da in die Glück. Schule und war ja also 27er Jahrgang, ja, der war eben dann so 18. Ne? Mhm. Aber ich meine, sie haben Jüngere geholt.
Ja, aber vor allem beim Volkssturm sind ja sogar zum Teil 12-, 13-Jährige noch
eingesetzt worden. Ja, ja, das haben sie nicht gemacht. Vielleicht war er zu schmächtig oder was weiß ich, also, oder Glück gehabt.
Ja.
Ne? Sie konnten ja nur nicht alle. Und dann ist es uns eben gelungen, dann hat mein Vater gesagt, ja, also so können wir hier nicht weitermachen. Wir müssen versuchen zu tauschen, die Wohnung. Und da gab es ja wieder viele, die wollten gerne aufs Land und die anderen wollten halt in die Stadt. Mhm. Und dann haben wir wirklich mit einem Vater und Tochter getauscht. Und wir kriegten eine Wohnung in Dresden-Reich-Besselplatz. Und das war dann Wohnzimmer, Wohnküche und Schlafzimmer. Und weil Sie vorhin von der Kälte gesprochen hatten, in dem Schlafzimmer konntest du sowieso prinzipiell nicht heizen. Da war zwar, meine Eltern hatten zwar ein Bett drin, ein richtiges Ehebett, und bei mir wurden zwei Ziegel. Mhm. Und auf die Ziegel kam dann der Metallrahmen,
ja,
und darauf die Matratze. Aber direkt, da war das Bett und da war die Wand.
Ja.
Und dann haben wir mal spaßeshalber ein Gefäß mit Wasser drunter gestellt. Es war gefroren in der Nacht.
Unglaublich.
Ja. Ja,
und da muss der Minus gerade gehabt haben in der Wohnung.
Ja, ja, klar, wenn du ein Eckzimmer nicht heizen kannst und es ist so kalt. Ja. Mhm. Und dort hat dann mein Vater wieder dasselbe gemacht mit den mit den Sprüchen. Da gab es so Sprüche, wer alles schiebt, kann ich allein nicht bremsen. Ja? Und dann hat mein Vater von der früheren Zeit noch die ehemalige Zeichnerin wieder aufgetan. Mhm. Haben ja immer wieder versucht, irgendwie alte Gruppen zusammenzutreffen. Und die konnte es ganz gut zeichnen und hat da diese Bilder gemacht. In den verschiedensten Art und lustige und blöde, aber
Hat sich verkauft.
Aber hat sich verkauft, ja. Ne? Und Ringe und so weiter. Das ging dann so gut. Und natürlich mit Tauschen.
Ja.
Ja, also der eine brachte hier einen Coupon, einen Herrenanzugstoff.
Mhm.
Und das wurde dann vertauscht und so weiter. Zarbische Platte kam 8 Mark. Reichsmark noch.
Mhm.
Ja. Und ja, und dann hat mein Vater gesagt, nee, also auf die Dauer ist das Geschäft auch wieder nichts. Und hat dann durch irgendwelche Adressen ist er wieder an jemanden gekommen, die so eine Druckmaschine noch hatten, die er früher hatte. Die war zwar irgendwie mal brandgeschädigt, aber konnte man wieder voll herstellen. Und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt muss ich damit wieder anfangen. Aber nur in der Küche, die Zimmer waren ja nicht so groß.
Ja, ist zu klein,
in der Küche braucht mehr Platz. Geht nicht. Also wir müssen wieder tauschen. Ich meine, das ist ja nicht, das ist ja keine Sache, die du dann eine Woche machst, ja?
Nee.
Und erstmal gibt es so ein Amt, wo du dich melden kannst, dass du das hast und das suchst.
Mhm.
Ja, oder ob das Zeitungsanzeigen gab, keine Ahnung. Oder du hast irgendwo Zettel hingehängt und weiß der Teufel was. Jedenfalls eines Tages haben wir dann wirklich eine andere Wohnung gekriegt in derselben Gegend, wo wir damals in der Nacht 45 hingelaufen sind.
Mhm.
Aber die Tante war inzwischen verstorben. Und ja, und das war eine schöne große Wohnung. Mein Zimmer war gleichzeitig so Aufnahmezimmer für die Kunden, die kamen. Und dann war ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und Büro, wo die Maschine drin stand, eine Küche, ein Bad, Toilette, Erdgeschoss. Wunderbar für Kunden, die kamen.
Ja. Ja.
Und das hat, da hatten wir dann wieder eine, da hatten wir dann wieder eine Schreibkraft. Und ich wollte ja nach dem Krieg, bin ich ja dann noch in die Schule gegangen, wieder da, wo wir wohnten, dann in Raik, war Gott sei Dank später eine Schule, die für uns zuständig war. Und dort war ich dann bis 48 oder was weiß ich, war ich dort in der Schule. Ich habe nur die mittlere Reife gemacht, hatte keine Lust mehr. Ich habe gesagt, ich lerne lieber was. Aber das war nicht so einfach für mich, eine Lehre zu finden, weil ich war ja die Tochter von einem Selbstständigen.
Okay. War das damals schwieriger, wenn man...
Ja, Arbeiterkind durfte studieren.
Okay.
Aber ich nicht. Dann wollte ich, habe ich gedacht, das so Schmuck und Uhren und so weiter, das interessiert mich. Ich könnte doch Uhrmachermeisterin werden.
Mhm.
Also erstmal lernen. Nein, haben sie gesagt, ist nicht für sie. Und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja gut, jetzt gehst du in die Lehre zum Vater. Und dann habe ich also die Lehre bei meinem Vater da angefangen und ja, also gut. Ich konnte ja sowieso Schreibmaschine stehen und musste ich lernen. Und mit Kunden konnte ich gut.
Mhm.
Und dann eines Tages mein Vater hatte dann, Gott sei Dank, kriegte denn dann eine Ausreise zu einer Silberhochzeit von der Schwester. Die Schwester, die mit uns dann in dem Liegau gewohnt hatte, wo mein Onkel, der aus vom Fliegerhorst war, die sind dann... Die ist mal zu so einem Wahrsager gegangen oder Kartenleserin. Und die wollten natürlich alle weg Richtung Westen. Mein Onkel, auch Rechtsanwalt, das war der nächste Bruder von meinem Vater, die waren 4, also mein. Und die, der eine, ja, hat gesagt, so in der Woche, da müsste es gut sein, da können sie abhauen. Und dann sind die irgendwo Richtung, wo dann so ein Wald Richtung Grenze war. Und da sind die bei Nacht und Nebel mit nichts dort über die Grenze und haben dann nur, was sie gut fanden, irgend so ein Aufpasser muss Kirschen gegessen haben.
Mhm.
Und da hat man immer gehört, wie der den Kirschkern ausgespuckt hat. Und dann haben sie gehört, da in die Richtung dürfen wir nicht gehen. Wir müssen, ich meine, es war ein Führer dabei, ja, den sie bezahlt haben. Und das hat aber dann dort Gott sei Dank geklappt und... ja, und die sind hier durchgekommen und waren dann hier in München. Und wie es der Zufall will, trifft er in der Straßenbahn einen, den er vom Krieg kannte.
Wieder ein Wunder.
Wieder ein Wunder.
Ein zufälliger
vom Krieg. Und was machst denn du? Was machst denn du? Und ich mache das. Und ja, wir suchen jemanden, für Möbelvertretung. Kannst du das? Ja, sagte ich, das kann ich alles, weil der konnte wirklich viel. Und dann hat er hier in München Vertretung für Möbel. Ich meine, und wie viele Möbel wurden früher gebraucht? 46, 47, 48? Mhm. Jede Menge.
Ja, klar.
Speziell so Küchenmöbel, Tische und Polstermöbel und später dann auch Wohnzimmerschränke. Ja, und dann hat er das gemacht und wohnte dann in München Leim. Mhm. Agnes-Berner-Straße 75. Gibt es noch heute?
Ja.
Wir haben damals gesagt, wir müssen sehen, dass wir hier ausziehen. Das muss abgerissen werden. Pfeife, das steht heute noch. Und ja, jetzt sind sie nicht abgekommen von Dresden, wo wir ja noch waren.
Aber die Grenze war ja damals keine Mauer noch nicht, sondern das war
noch offener. Das konnte man ja nach Berlin, konnte noch jederzeit. Mhm. Ja, und ich hatte dann, also mein Vater war dann eben der Silberhochzeit von der Tante, die da durch den Wald abgehauen ist. Und in der Zwischenzeit, die 14 Tage, musste ich ja das Geschäft führen. Und ich habe dann, also ich konnte ja auch die Druckmaschine bedienen und
wie
so weiter.
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt?
Wie bitte?
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt?
17, 18. Mhm. Und ja, und ich habe das alles wunderbar gemacht, bis auf eines Tages. Es gab ja, ich musste früh zuerst einmal den Ofen anbrennen, ja. Und alles waren ja nur Kachelöfen. Und da hast du jedenfalls immer gesucht, mit was kannst du das anbrennen. Aber wir hatten ja die Maschine, und die Druckmaschine musste immer sauber gemacht werden. Mhm. Und da hatten wir so ein Lösungsmittel, wo man die Druckerschwärze mit abputzen konnte. Und das Zeug war natürlich zundig, ja. Wenn du da so ein bisschen Lappen rein hast, musst du aufpassen, dass es dir nicht das Feuer da entgegenkam. Ja. Jedenfalls habe ich da auch das wieder gemacht und musste dann immer wieder die Maschine sauber machen mit diesem Zeug, diese Druckerschwärze, dass die abging. Und dann bin ich einmal die Maschine sauber gemacht, bin ich zwischen... Ach so, und das Papier war sehr holzhaltig. Das blieb dann gerne mal an der Druckerschwärze kleben.
Ah, okay.
Und wenn das in der Druckerschwärze kleben blieb, dann ging das Papier nämlich hoch oben ins Walzwerk, wo die ganze Farbe dran war.
Mhm.
Das hieß, die ganze Maschine auseinandernehmen und alles waschen.
Oh.
Ja? Also hast du gesehen, dass möglichst das Zimmer Papier da nicht reingeht. Und dann wollte ich das Papier mal abziehen. Dann bin ich mit dem Finger in die Maschine gekommen. Da war ich zwischen den zwei Druckwalzen. Dann weiß ich, habe ich nur die Maschine ausgemacht, Finger raus, geguckt, in den Mund gesteckt, weil es sehr blutete. Meine Mutter war in der Küche mit der anderen Schreibkraft und die haben Korrektur gelesen. Und da habe ich nur so gemacht, Finger raus, gezeigt, wieder rein. Und dann haben die mir Seifenbad gemacht und so weiter. Jedenfalls, es ging dann der ganze Nagel ab.
Mhm.
Ja, und jedenfalls, und dann kam wieder ein Wundermal. Da war ich bei einem Friseur in Dresden. Und das war sozusagen der Innenfriseur in Dresden. Wenn du Straßenbahn fuhrst, dann hast du gesagt, Mensch, die hat einen tollen Haarschnitt. Brauchst du nur fragen, Degenhardt. Und ich war also bei dem Friseur auch. Und zwar, das war über die Perro Wunder rüber. Das war gute 10 Minuten zu Fuß von uns. Oder außerdem fuhren dann ja schon wieder Busse. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gern wieder Termin machen. Und dann kam der Chef selber und hat meine Haare durchgekämmt und hat gesagt, sie, ich fahre demnächst in diesem Jahr zur deutschen Meisterschaft nach Stuttgart.
Mhm.
Würden Sie mich begleiten? Ich möchte Sie als Modell haben. Also in der Zeit, ja, das war also dann 52, ich war 19, sage ich, ja, dann müssen Sie mit meinen Eltern sprechen. Heutzutage war kein Kind mehr an die Eltern, ja. Bei so einer Situation, dass du in den Westen darfst, ja. Und dann habe ich das den Eltern gesagt. Und dann, ja, der soll mal hier kommen.
Und sich vorstellen erstmal.
Er soll erstmal kommen und wenn möglich noch seine Frau mitbringen. Gut. Und sie sagt, ja, ist in Ordnung. Nach Stuttgart darfst du fahren. Ist in Ordnung. Gut, dann bin ich mit dem also nach Stuttgart gefahren. Das war vorerst eine Ondulation und die musste dann innerhalb 20 Minuten seiner Abendfrisur umgearbeitet werden. Und dann wurde das Dieses Haar ist nicht von mir, das ist von Kaninchen. Und das war ein blaues Samtkäppchen mit goldenen Perlen drauf. Und dazu hatte ich ein weißes Spitzenkleid, ein weißes Tüllkleid. Mhm. Also sie haben gesagt, Meißner Porzellanfigur.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja, und das war dann so im April, Mai. Ja, haben sie gesagt, also okay, kannst du machen, fährst mit nach Stuttgart. Da waren natürlich x Vorbereitungen, was er frisieren will und so weiter und so weiter. Aber haben sie gesagt, natürlich deine normale Haarfarbe nicht mehr, blondieren. Also blondieren ist ja erstmal vollkommen Farbe rausziehen und dann einfärben. Und ja, und wir sind dann nach Stuttgart gegangen, ich glaube, das war im Juni 1952. Und da haben wir erste und zweite Preise gemacht. Und dadurch, dass er da gut abgeschnitten ist mit ersten und zweiten Preisen, das war also Ondulation, Wasserwelle, dann für die Frau war dann eine historische Frisur und eine, ja, eine dementsprechend, dem Alter entsprechende Frisur. Dadurch durfte er teilnehmen an dem Frisieren um den Goldenen Kamm. Und der war dann Ende August in Dresden, in München. Mhm. Und dann konnten jetzt meine Eltern ja nicht mehr einen Rückzieher machen, also bin ich dann hier mit nach München gezogen. Und da wohnte er, meine Tante, Agnes-Berner-Straße 75. Ja? Und ja, und da haben wir den ersten Preis gemacht. Das von 14 oder 18 Nationen, die wir teilgenommen haben. Also ich wurde überall fotografiert und rumgereicht und so weiter. Und da war dann in der Sache mit dem ganzen Fotografiererei und so weiter, kamen natürlich viele Fotografen und von Zeitungen und unter anderem auch ein Journalist von einer Friseurzeitung und mein Mann war, also der dann zu mir kam, die Deutsche Friseurzeitung hatte eine, die hieß Schick. Aber auch so eine Gesellschaftszeitung mit Kunstdruckpapier. Und der fragte dann beim Stand, ja, haben Sie irgendeinen Wunsch, wollen Sie was trinken? Und da habe ich gesagt, ja. Und da hat er mir die erste Cola meines Lebens gebracht. Ich hatte zwar Durst, aber mir hat es absolut nicht geschmeckt. Ich bin heute noch kein Freund von Cola. Ja, und dann hat er gesagt, ja, darf ich Ihnen hier in München was zeigen? Naja, also wer sagt dann nein? Ja. Ja, und dann sind wir essen gegangen, irgendwo im Tal. Und dann haben dann ein Eis essen, natürlich in Schwabing. Muss man ja, war ja die bekannte italienische Eisdiele. Und haben uns Möbel angeschaut im Tal. Früher waren da viele Möbelgeschäfte. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen ersten Heiratsantrag gekriegt.
Am selben Abend?
An dem ersten Abend.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Und bin dann noch in ein paar Tage, ich war dann ja, hab ja hier gewohnt bei meiner...
Haben Sie ja gesagt?
Ja, ja, natürlich. Ich meine, du kannst aus der DDR raus. Mhm. Das wäre ja jetzt, Weltmeisterschaft wäre ja dann, das wäre ja nun gegessen gewesen. Das war 52, entweder ja oder nein.
Hätte man, also das war dann, wenn man quasi jemand geheiratet hat aus dem Westen, durfte man bei dem Partner natürlich bleiben. Oder hat da keiner gefragt?
Nein. Das war ja dann das Frisieren um den goldenen Kamm.
Ja.
Und nachdem bin ich ja wieder in die DDR.
Ach, okay. Sind
und in der DDR wurden wir natürlich überall, waren natürlich Vorführungen. Das hat der Meister aus der DDR, hat den Weltmeister, also die Frisieren um den goldenen Kamm gewonnen und mit der Frisur und so weiter. Und ja, da musste ich da überall am Steg laufen. Und ja, und dann habe ich natürlich... Telefonieren ging ja auch fast nicht. Musst ja, wenn du aus dem Westen oder von Osten konntest du ja sowieso nicht telefonieren. Und vom Westen her war ja dann nur mit Ansage, sie kriegen ein Telefon, ein Gespräch oder so. Mhm. Oder Brief halt, ne? Und ja, und das natürlich meinen Eltern verklickern.
Die waren nicht so begeistert.
Die waren nicht begeistert. Aber ich musste ja zu der Weltmeisterschaft dann nach Brüssel. Das war jetzt Oktober. Und musste ich ja mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich komme nicht wieder. Und jetzt habe ich dann also 45 alles verloren und 52 aus dieser Wohnung, aus der Firma, alles zurück und nichts mitnehmen. Das war auch nicht einfach.
Natürlich, sonst hätte man ja gewusst, dass sie planen, im Westen zu bleiben. Ja.
Als wir dann im Februar 1953 geheiratet haben, durften meine Eltern nicht kommen. Mhm. Und die sind dann eben, das war dann im Februar, und dann sind meine Eltern sind dann im Mai, konnte man ja noch, mit dem Zug nach Berlin, mit der S-Bahn rüber. Mhm. Und meine Tante hatte dort an einer Stelle für sie 2 Flugkarten hinterlegt und die sind dann rausgeflogen nach Nürnberg und dort hat sie meinen Mann abgeholt. Mhm. 2 Zimmerchen, 25 Quadratmeter zusammen.
Und ihre Eltern haben dann auch alles zurückgelassen in der
alles,
DDR?
Um dann alles, Geschäft, Wohnung, alles da gelassen. Das war nicht einfach.
Was würden Sie denn der jungen Generation mitgeben wollen?
Möglichst viel Wissen anschaffen. Mhm. Dass man in allen Situationen sich selber helfen kann. Weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass der geholfen wird. Das sieht man ja jetzt auch.
Ja.
Ja. Wenn du nichts weißt und wenn du nichts kannst und nicht den Willen hast, was nicht, ich meine, ich war mit 38 ein bisschen verwitwet. Mhm. Mit 38. Hatte das Haus verschuldet. Da drin meine Eltern wohnen und ein Kind. Ja? Und in dem Sinne für die heutige Zeit keine Ausbildung.
Ja.
Ja, weil das, was ich bei meinem Vater gelernt hatte, das konnte ich, das gab es ja nicht mehr. Ja? Es gibt ja viele Berufe, die es früher war.
Stimmt, ja.
Die gibt es ja noch nicht mehr. Oder? Ja. Der weiß heute gar nicht mehr, was ist denn das überhaupt? Ja?
Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mir die Geschichte erzählt haben.
Ja.
History Wissen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 erfolgte auf Dresden einer der verheerendsten Luftangriffe auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Über 700 britische Bomber warfen in 2 Angriffswellen zunächst gewaltige Mengen an Sprengbomben ab. Durch die Zerstörung der Dächer und der Fenster konnten die anschließend abgeworfenen Brandbomben eine noch größere Wirkung entfalten. Ihr Feuersturm zerstörte rund 80.000 Wohnungen. Dem britischen Nachtangriff auf die ungeschützte Stadt folgte am nächsten Tag die Bombardierung durch über 300 amerikanische Bomber. Bis zu 25.000 Menschen verloren in wenigen Stunden ihr Leben. Die Leichen waren zur Unkenntlichkeit verkohlt und lagen noch Tage auf der Straße oder in den Trümmern. Unsere Zeitzeugin Eva Maria hat diesen Bombenangriff hautnah miterlebt. Im Interview konnte man deutlich heraushören, dass sie diese schrecklichen Bilder bis heute verfolgen. Ab heute weißt auch du, was sich am 13. und 14. Februar 1945 in Dresden zugetragen hat. Ich habe Eva Maria in München besucht, da sie mir sehr gerne ihre Geschichte erzählen wollte. Ihr ist es sehr wichtig, dass vor allem junge Menschen erfahren, was die damaligen Kriegskinder alles durchmachen mussten. Eva Maria hat in ihrem Leben immer wieder ein Wunder erlebt. Durch einen glücklichen Zufall hat sie zum Beispiel den Friseurmeister kennengelernt und konnte so unter einem Vorwand in den Westen fliehen. Ich bewundere ihre Stärke, ihren Willen und vor allem ihr Durchhaltevermögen. Das gibt einem selbst auch Mut, immer wieder an sich zu arbeiten, aufzustehen und auch in harten Zeiten weiterzumachen. Ich bin sehr dankbar, dass Eva Maria zu mir Kontakt aufgenommen hat und mir ihre Geschichte erzählt hat. Wenn auch du dir ihre Erzählung angehört hast, dann bist auch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- oder Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.